sind schwer fassbare Bilder und Berichte, die wir da in den vergangenen Tagen gesehen, gelesen, gehört haben. Nach den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz aus der Region Trier, Kreis Ahrweiler, aus anderen Eifelorten, auch in Nordrhein-Westfalen, Erftstadt beispielsweise bei Köln. Jetzt am Wochenende auch aus Sachsen und Bayern Bilder und Berichte. Mehr als 160 Menschen sind in Deutschland bisher ums Leben gekommen bei der Katastrophe. Immer noch gibt es Vermisste. Häuser sind eingestürzt, ganze Ortsteile zerstört, Straßen unterspült. Wirklich verheerende Verwüstungen. Wir wollen auf die Hochwasserkatastrophe schauen aus geologischer Perspektive mit Dr. Michael Dietze. Er forscht und lehrt als Geograf am Helmholtz-Geoforschungszentrum in Potsdam und an der Uni Bonn. Herr Dietze, hat Sie das Ausmaß, die Auswirkungen dieser Überschwemmungskatastrophe überrascht oder war sowas aus geologischer Sicht auch in Deutschland jetzt vielleicht nicht absehbar, aber doch vorstellbar?
Ja, beide Sachen sind richtig. Letztendlich hat es mich überrascht, wie es wahrscheinlich jeden überrascht, wenn so ein katastrophales Ereignis über irgendeine Region innerhalb Deutschlands oder Europas letztendlich hereinbricht. Unbekannt war es uns nicht und von daher ist es eigentlich ein nicht ganz überraschender Effekt. Ja, wir arbeiten daran in den Alpen, in anderen Gebieten weltweit und sehen, die Prozesse, die dort ablaufen, sind ganz normale, naturgebundene Prozesse.
Ein Phänomen, das jetzt in vielen betroffenen Orten zu sehen ist, auch auf den Bildern, ist, dass ja Häuser und Fahrbahnen, Straßen unterspült werden von den Überschwemmungen. Was passiert da genau? Also welche Bedingungen müssen da herrschen, damit sowas passiert?
Also das ist, wie gesagt, auch ein ganz normaler Prozess, ja, nur dass er sich eben letztendlich in einer Landschaft äußert, wo er im Normalfall nicht stattfinden sollte. Unterspülung bzw. Sediment, welches von Wasser bewegt wird, findet tagtäglich in Flüssen statt. Nur wenn die Flüsse über die Ufer treten, dann ist der Fluss einfach in der Landschaft, wo er sonst nicht ist. Mhm. Aber was passiert da genau? Letztendlich müssen Sie sich vorstellen, ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Und wenn diese Tonne sich bewegt, dann zieht diese eine Tonne fließendes Wasser am Untergrund. Ungefähr auf einem Meter Breite mit einem Kilogramm, mit einer Kraft von etwa einem Kilogramm. Und das reicht, um jede Menge loses Sediment, Sand, Kies, Geröll und Schutt in Bewegung zu setzen.
Erklärt das auch? Also ich habe jetzt gerade ein Bild vor Augen aus Erftstadt Blessen bei Köln. Da gibt es Luftbilder, da sind am Ortsrand tatsächlich halbe Felder irgendwie weggesunken. Also auch aus anderen Orten gibt es da so Krater, tiefe Löcher. Lässt sich das auch mit diesem Phänomen erklären?
In Erftstadt sieht es tatsächlich wirklich so aus, als ob das von der Oberfläche getriebene Prozesse sind. Also das ist nicht notwendigerweise eine Sackung oder notwendigerweise ein Erdrutsch, sondern das ist tatsächlich Wasser, welches oberflächlich abfließt, eben dieses lose Sediment den Boden auf den Feldern mit sich nimmt und dann eben in diese Kiesgrube hinein spült. Ja, das ist tatsächlich genau der Prozess der Abspülung, der dort stattfindet.
Dass Wassermassen dann tatsächlich auch Häuser, Straßen, Erdmassen mit sich tragen, also welche geologischen Bedingungen oder Gegebenheiten unterstützen das, dass das Wasser nochmal so eine massive Kraft oder die Kraft einfach verstärken kann?
Also es sind zwei Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Das eine ist, wir brauchen loses Sediment. Ja, denken Sie an den Kies, den der Rhein dort geschüttet hat, welches durch das Wasser abgetragen werden kann. Und dann fehlt es natürlich als Unterbau. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, so eine Straße kann letztendlich nicht einfach abgetragen werden. Aber eben sobald das Wasser links und rechts der Straße in das lose Sediment eingreifen kann, wird dieses lose Sediment abgetragen und der Straße fehlt der Unterbau. Hm. Und dann brechen große Teile des Asphalts direkt nach und können ebenso mobilisiert werden. Also es sind diese beiden Effekte, die dabei eine Rolle spielen.
Es gibt Stimmen von Fachleuten, die sagen, eine Ursache für diese verheerenden Folgen des Hochwassers seien auch, dass es zu viele versiegelte Böden gibt. Sehen Sie das auch so? Und was bewirkt dann die Versiegelung?
Ja, also so sehe ich das ähnlich in erster Linie. Wobei man muss natürlich sehen, die Versiegelung spielt auch eine Rolle bei kleineren Ereignissen. Ja, also wir brauchen nicht so ein großes Ereignis, um letztendlich bei versiegelten Flächen Oberflächenabfluss zu bekommen. Die Versiegelung bedeutet einfach, dass weniger Wasser in den Boden eindringen kann, als letztendlich vom Himmel von oben nachkommt. Und sobald ich den Effekt habe, kriege ich Oberflächenabfluss. Was man jetzt machen kann, ist tatsächlich einfach eine Entsiegelung von bereits versiegelten Flächen in dem Maße, wie das möglich ist. Aber nochmal, denken Sie an dieses massive Ereignis. Wir haben letztendlich den Niederschlag, der in mehreren Wochen, zum Teil in wenigen Monaten fallen sollte, der innerhalb eines Tages niederkommt. Und damit ist auch eine völlig entsiegelte Fläche, denken Sie an Wälder beispielsweise, damit völlig überfordert. So viel Wasser kriegen Sie nicht so schnell in das Sediment, in den Boden hinein. Und dann kommt es auch bei völlig entsiegelten Flächen zu diesen Effekten.
Gibt es dann aber Möglichkeiten, was man tun könnte zur Vorsorge, damit solche verheerenden Überschwemmungsfolgen zukünftig, na, vielleicht wenn nicht verhindert, dann doch zumindest abgemildert werden könnten?
Genau, das ist der richtige Begriff. Verhindern lassen sie sich nicht, ne? Aber sie lassen sich zumindest in dem Verschneidungsbereich, wo Siedlungsgebiete, wo Infrastruktur betroffen ist, zumindest abmildern, bis zu einer gewissen Magnitude oder Größe des Ereignisses. Man kann jetzt anfangen, weiter mit aktiven Maßnahmen zu planen, also auf jeden Fall die kritische Infrastruktur überprüfen. Welche Infrastruktur wurde betroffen? Denken Sie an die Bahndämme, denken Sie an die Autobahnen, vor allem an die Brückenpfeiler, die massiv unterspült wurden im Bereich der Eifel. Also das muss auf jeden Fall überprüft werden. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge passiver Möglichkeiten. Wir müssen einfach mehr Überflutungsflächen schaffen. Außerhalb der Städte und Siedlungsräume, aber eben auch viele kleine Speicher, die in Städten stattfinden. Ja, wir müssen nicht die 1000 Kubikmeter festhalten. Es reicht auch, wenn wir dispers verteilt in kleinen Gebieten kleinere Mengen aufhalten können. Das sind Maßnahmen, die auf jeden Fall stattfinden sollten. Ich denke auch, das Katastrophenmanagement passt sich an, muss sich anpassen und genau das findet im Moment auch statt. Ja, das findet tagtäglich statt. Das THW, der Katastrophendienst, die Behörden in den Ländern, zum Teil wahrscheinlich auch auf Bundesebene, werden miteinander diskutieren, evaluieren, was lief gut, was müssen wir verbessern. Und der letzte Aspekt ist einfach, die Information und Kommunikation mit der Bevölkerung muss verbessert werden. Wobei das jetzt nicht heißt, dass es bisher schlecht lief, ne? Das auf keinen Fall. Wir sehen, dass das System funktioniert. Aber wir sehen auch Aspekte, wo es besser funktionieren kann. Und dem natürlich nicht nur, dass von der Stelle zu den Bürgern tritt, sondern auch in die andere Richtung funktionieren muss.
Dr. Michael Dietze, Geograf an der Uni Bonn und am Helmholtz-Geoforschungszentrum in Potsdam. In SWR 2 Impuls haben wir gesprochen über die geologische Sicht auf die Überschwemmungskatastrophe. Herr Dietze, danke Ihnen sehr.
Vielen Dank. Wiedersehen.
Und mit dem System der Katastrophenwarnung in Deutschland, Herr Dietze hat es angesprochen, da beschäftigen wir uns auch gleich noch hier in SWR 2 Impuls. Wie funktioniert dieses System überhaupt? Schauen wir uns gleich an.